church.
Diese Kraft und die Gemeinde wuchs täglich. Ich möchte einmal heute Morgen beginnen mit einem Vergleich. Ihr guckt ja alle Fernsehen, ihr verfolgt alle die Nachrichten. Und neben all dem Negativen, was man im Augenblick so hört, haben die Engländer Grund zum Feiern. Und sie feiern. Was feiern sie? Hurra! 70 Jahre Thronjubiläum der Queen. Seit 70 Jahren sitzt sie auf dem Thron und regiert. Das ist ein Grund zum Feiern und zum Jubeln. Und sie nehmen das auch wahr, sie haben sogar zusätzlich frei bekommen. Man sieht das also in den Nachrichten, wie auf den Straßen, den Plätzen, Popkonzert, Gottesdienst. Nur die letzten Veranstaltungen musste die Queen aus gesundheitlichen Gründen absagen. Und die Menschen mussten alleine feiern. Geschwister, auch wir haben einen Grund zum Feiern. Auch wir haben einen Grund zum Feiern. Wir feiern den Geburtstag der Gemeinde Jesu. Und ich kann euch das eine sagen, und er sagt nicht ab, weil er heute überlastet ist, zu viele Termine hat. Er hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da schaue ich mal vorbei. Nein, da ist er unter uns. Mit dieser Kraft und dem Segen, den er dort zu Pfingsten ausgegossen hat. Irgendwann wird die Zeit der Queen vorbei sein. Irgendwann. Aber unser alter Bundespräsident Gustav Heinemann hat einmal ein sehr prägnantes Wort gesagt, das ich in den letzten Tagen wieder gesehen, gelesen habe. Die Herren dieser Welt gehen, sagte er. Unser Herr kommt. Unser Herr kommt. Und das heißt auf Hebräisch Maranatha. Ihr dürft das mal aussprechen. Maranatha, unser Herr kommt. Und deshalb sind wir hier heute Morgen zusammen. Und deshalb feiern wir diesen Gottesdienst und haben Grund, uns zu freuen und fröhlich zu sein. So, und bevor ich jetzt einsteige in die Predigt, wollen wir doch einfach den Text aus Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 8 und 14 bis 21 hören. Und ich bitte Ingrid, nach vorne zu kommen und uns den Text zu lesen.
Ja, Vers 1. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tage waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Während des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzten, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt das denn, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? 14 kommt jetzt. Jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen und sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen. Und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden.
Amen. Liebe Geschwister, im Korintherbrief schreibt Paulus an die Korinther und beklagt sich: Ich konnte euch nur Milch zu trinken geben. Ihr wart noch nicht bereit, feste geistliche Speise zu bekommen. Ich habe euch heute Morgen, weil wir ja nicht in Korinth sind, ich habe euch heute Morgen Schwarzbrot mitgebracht. Schwarzbrot. Das heißt, ich möchte heute Morgen mit euch in die Tiefe gehen und dieses Schwarzbrot, da muss man ordentlich dran rumkauen. Das haben uns schon damals unsere Lehrer im Biologieunterricht gesagt. Dann wird dieses Brot süß. Dann wird diese Speise, entfaltet sich und was bekommt man? Kraft. Genau. Und die brauchen wir in unserer heutigen Zeit. Wir haben diesen kleinen Videoclip gesehen, wo das so dargestellt wurde. Ich glaube, es war nur eine kleine Anregung, aber die Wirklichkeit dessen, was dort geschah, war viel größer und viel, ja, umwerfender, begeisterter. Deshalb möchte ich euch jetzt mitnehmen, so auf eine gedankliche Reise dort zum Pfingstfest, Shavuot, nach Jerusalem. 50 Tage, wie gesagt, nach Ostern. Es war das Jahr 30 nach Christus. Jerusalem war voller Festpilger. Viele Juden, und das war damals schon so gewesen, wohnten im Ausland. Es wohnten damals schon, meine ich, mehr Juden im Ausland, im Mittelmeerraum, wie in Judäa und eben in Israel, in Kanaan. Aber es war der große Traum eines jeden Juden, einmal im Leben in Jerusalem zu sein und Gott im Tempel anzubeten. Gott hat selbst gesagt, hier im Tempel, da will ich wohnen. Und sie wussten, die wahrhafte Anbetung Gottes, die Begegnung mit ihm, findet dort im Tempel in Jerusalem statt. Und so träumten sie nicht nur davon, sondern sie nahmen die Strapazen auf sich. Denn damals war diese Reise beschwerlich gewesen aus dem ganzen Römischen Reich, aus Persien. Sie dauerte Wochen, Monate lang und sie war gefährlich. Und so kam man also zu diesen Festen und man hat nicht nur ein Fest miterlebt, nein, man blieb eine ganze Zeit dort. Warum erkläre ich das so genau? Damit wir wissen, dass viele dieser Festpilger, die also dort zusammen waren, die Juden natürlich sowieso, aber auch die Ausländischen, die ja aufgezählt werden, das Passafest miterlebt hatten, das 50 Tage davor stattfand. Und wenn sie dieses Passafest miterlebt haben, was haben sie dann noch miterlebt? Die Kreuzigung. Die Kreuzigung haben sie miterlebt. Jerusalem war damals voll Festpilger gewesen. Vielleicht haben einige sogar an den Straßenrändern gestanden und gesehen, wie Jesus abgeführt wurde. Vielleicht standen einige auf Golgatha und sahen diese Kreuzigung, wie er starb. Aber was haben sie nicht miterlebt? Ja, gut. Wow. Also ich glaube, Schwarzbrot. Die Auferstehung. Wem hat Jesus sich, wem ist er begegnet? Seinen Jüngern. Und er hat ihnen diesen Befehl gegeben, wartet. Ich glaube, das war wichtig gewesen. Ich glaube, am liebsten wären die alle auseinandergelaufen. Petrus hat ja mal den Versuch unternommen und ist wieder fischen gegangen. Er sagte also zum Jünger Nachfolger, tauge ich nix, hab versagt. Und was stellt er fest, als er mit den anderen zum Fischen ging? Was haben sie gefangen in dieser Nacht? Nichts. Bravo, nichts. Ich taug auch nichts mehr zum Fischen. Freunde, da wird man ja depressiv. Man taucht nicht zur Nachfolge, man taucht nicht mehr zum Beruf. Glücklicherweise kam der Herr und sagte, hast du mich lieb? Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Und setzte ihn wieder ein und berief ihn. Und so wurde der, der den Herrn verraten hatte, zu dem, der die Herde zusammenhalten sollte. So, das ist also das Erste. Und sie warteten, sie warteten, sie warteten, sie warteten jetzt in Jerusalem. 40 Tage war der Herr noch bei ihnen gewesen und die letzten 10 Tage warteten sie, dass das nun passieren sollte, was er ihnen verheißen hat, den Heiligen Geist. Ich glaube, die konnten sich überhaupt nichts darunter vorstellen. Das war ihnen, ja, da wird was kommen. Das wird was Großes sein. Überlegt euch nochmal, ihr lieben Brüder und Schwestern, wie war es denn, als ihr Kinder wart und auf Weihnachten, auf Heiligabend gewartet habt, auf die vielen Geschenke? Verging die Zeit da schnell? Nee. Wenn man wartet, dann wird die Zeit lang. Aber Lob und Dank, ihr könnt ja alle gut warten. Und dann kam dieser große und dieser wunderbare Tag. Und dann erlebten sie das. Diese Ausgießung des Heiligen Geistes. Und sie erlebten, wie die Kraft in ihnen einzog. Wie sie voll des Heiligen Geistes waren. Wie sie Gott lobten und priesen. So wie wir das nachher tun im Lobpreis. Und es hielt sie nicht mehr, sondern sie haben gejubelt, gepriesen. Wo wird das stattgefunden haben? Das kann ich euch auch verraten. Die Ausleger sind sich einig, es hat sicherlich im Tempel stattgefunden. Warum? Weil nur im Tempel so viele tausend Menschen zusammenströmen konnten. Wir lesen immer von den 3000, die sich bekehrt haben. Aber zu einem Fest in Jerusalem waren Hunderttausende. Hunderttausende. Der Tempel war riesig groß. Und dann strömte die Masse zusammen. Es waren alles Juden und Proselyten, also die sich bekehrt hatten. Und die sagten, was ist hier los? Die einen sagten, die sind betrunken und die anderen sagten, ja. Und jetzt Petrus. Jetzt war Petrus gefordert. möchtet ihr jetzt diese Aufgabe übernehmen? Dieser Masse von Menschen, diesen Zehntausenden, die es sicherlich waren, zu erklären, was da los ist. Geschwister, ich hätte da auch so meine Probleme gehabt. Ich habe das noch mal heute Morgen durchgezählt. Es sind über 10 Nationen, 16, 17 Nationen waren es, die dort also zusammen waren. Und denen jetzt zu erklären, und es waren wie gesagt alles Juden. Was passiert hier? Freunde, ich bete um den Tag, dass wir Erweckung erfahren, dass hier die Bude wackelt und dass die Menschen kommen und wir ihnen das auch erklären dürfen. Freut ihr euch auch darauf? Noch ein bisschen zaghaft. Halleluja, wir brauchen den Heiligen Geist. Das, was die Juden miteinander verbunden hat, war der Tempel, hatte ich euch schon erklärt. Es gab aber das Zweite, was alle Juden verbunden hat. Das war die Basis ihres Glaubens, das war das Wort Gottes, das war die Tora, das Alte Testament. Das kannten alle Juden, weil jeder Junge schon in der Tora unterwiesen wurde. Und wir sehen das eine, wie der Heilige Geist also das alles schon vorbereitet hat, wie Jesus das vorbereitet hat. Petrus konnte also jetzt auf das Wort Gottes zurückgreifen. Und deshalb fing er mit dieser wunderbaren Verheißung, die wir gerade ja gelesen haben, aus Joel an: In den letzten Tagen will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Die 100-Euro-Frage an euch: Wer ist mit diesem allen Fleisch gemeint? Ja, gut, ach, das bringt heute richtig Freude. Alle Menschen, alle. Also nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden. Ich glaube, ich verrate euch kein Geheimnis, wenn ich euch mitteile, ihr seid alles Heiden. Ja. Nur aus Gnade seid ihr eingepfropft in den wunderbaren Baum. Damit geht er los. Und dann zählt er also diese ganzen wunderbaren Sachen auf alles Fleisch. Eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure Älteste werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Visionen sehen. Knechte und auch auf meine Knechte und Mägde werde ich auf meinen Geist ausgießen. Wenn man diese Aufzählung genau liest, Geschwister und Freunde, dann fehlt in dieser Aufzeichnung etwas Besonderes. Wer wurde im Alten Testament gesalbt? Wer empfing die Salbung? Das war also das Zeichen dafür, dass man vom Heiligen Geist in Besitz genommen wurde. Es stand im Alten Testament, ich will euch helfen, nur den Königen und Propheten zu. Und wenn ihr jetzt aufmerksam zugehört habt, werden die dort erwähnt? Nee. Ist doch komisch. Aber es ist spannend. Das war ja dieses Spannende. Um die ganze Tiefe, das hat Gott gesagt, schon durch den Propheten Joel im Alten Testament. Jetzt müssen wir uns mal kurz Joel anschauen. Ich habe ja gesagt, heute Morgen ist ein bisschen Schwarzbrot dran. Der Prophet Joel ist der zweite der kleinen Propheten. Zuerst kam Hosea und dann kam Joel. Warum heißen sie kleine Propheten? Weil sie von ihrem Umfang her nur wenige Kapitel haben. Joel hat also 4 Kapitel. Die großen Propheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel und Daniel, das sind also so die großen. Und die kleinen Propheten, das heißt aber nicht, dass sie in ihrer Aussage klein waren. Nein! Gott nimmt gerade das Kleine, um es groß zu machen, hat dort Wahrheiten verborgen in der Bibel, die also mächtig sind. So, und die Zeit damals, in der Joel auftrat, man sagt also, er gehörte sicherlich zu einem der frühen Propheten, kann man jetzt nicht sagen, weil dort keine historischen Vergleiche stattfinden, war eine schwierige Zeit. Ihr kennt alle jetzt aus den Nachrichten dieses Wort, das die Politiker gebrauchen, wir leben in einer Zeitenwende. Jeder redet davon, wir leben in einer Zeitenwende. Seitdem dieser Krieg ausgebrochen ist, leben wir in einer Zeitenwende. Es ist nicht nur Krieg, der Friede ist vorbei, die Sicherheit ist vorbei, es ist Not, es ist Elend da, es wird alles teurer und das Schlimmste, was droht, es droht eine Hungersnot weltweit. Wer hätte das gedacht, dass sich das über Nacht ereignen kann? Zeitenwende zum Schlechteren. Und der Prophet Joel fängt also an mit seinen Prophetien in Joel Kapitel 1, das Wort des Herrn, das zu Joel geschah. Hört dies, ihr Ältesten, und nimmt zu Ohren alle Bewohner des Landes. Ist solches in euren Tagen geschehen oder in den Tagen eurer Väter? Erzählt euren Kindern davon und euren Kindern, ihren Kindern und ihre Kinder den folgenden Generationen. Jetzt kommt es, was der Nager übrig gelassen hat, fraß die Heuschrecke. Was die Heuschrecke übrig gelassen hat, fraß der Abfresser. Und was der Abfresser übrig gelassen hat, fraß die Heuschreckenlarve. Wacht auf, ihr Betrunkenen, und weint! Was schildert Joel hier? Joel schildert hier eine Katastrophe, eine Hungerkatastrophe, die über Israel hereinbrach, nämlich eine Heuschreckenplage. Und diese Heuschreckenplage, das wird das Bemerkenswerte sein, geschah in verschiedenen Wellen. Er spricht vom Nager, von der Heuschrecke, vom Abfresser und der Heuschreckenlarve. Viermal wird es erwähnt. Man geht also davon aus, dass es nicht nur eine Plage war, sondern dass sich in Wellen diese Katastrophen über das Land hereinstürzten. Vor Wochen habe ich eine Predigt gehört. Das war also so Ende Januar muss das gewesen sein. Da sprach der Prediger von der Corona-Krise. Er schilderte das auch noch einmal, er beleuchtete das auch von der Bibel her. Und dann sagte er gegen Ende seiner Predigt, was kommt nach Corona? Was wird danach passieren? Und kaum waren diese Worte verhallt, wissen wir, was passierte. Die nächste Katastrophe, die nächste Welle. Geschwister, so war es noch bei dem Volk Israel viel schlimmer gewesen. Da war nichts mehr. Das Volk lag am Boden. Warum? Was war der Grund dafür gewesen? Weil sie wieder abgewichen sind von den Geboten Gottes, weil sie Gott nicht nur die kalte Schulter zeigten, sondern weil sie den Götzendienst betrieben. Die Propheten schildern das eindrücklich. Und was musste Gott tun? Die Notbremse ziehen. Um sein Volk wieder an sein Herz zu ziehen. Gott ist ein barmherziger und ein gnädiger Gott. Joel 2. Doch auch jetzt spricht der Herr, kehrt um zu mir, mit eurem ganzen Herzen, mit Fasten und mit Weinen und mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und lässt sich des Unheils gereuen. Gott hat eine Sehnsucht nach seinem Volk. Gott hat eine Sehnsucht nach den Menschen, nach seinen Kindern. Gott hat eine Sehnsucht nach dir. Der Name Joel bedeutet, Joel ist Gott oder der Herr ist Gott. Oder wir können es persönlich übersetzen, der Herr ist mein Gott. Der Herr ist mein Gott. Geschwister, steht das über deinem Leben als Christ? Steht das über deinem Leben? Ist das die Krone, die du trägst, die Menschen sehen, wenn sie in dein Angesicht schauen? Der Herr ist mein Gott. Der hohe Priester hatte einen Kopfschmuck. Und da standen die Worte drauf: Heilig dem Herrn. Der Herr heiligt dem Herrn. Er repräsentierte in Israel die Gegenwart und die Herrlichkeit und die Heiligkeit Gottes. Wer sind die noch Priester im Neuen Testament? Amen. Wir. Wir tragen auch diese Krone, diesen Kopfbund. Heilig dem Herrn. Manchmal muss ich mich auch verstecken, ja. Aber Geschwister, wir sind ja noch nicht am Ende. Wir wollen ja die Pläne Gottes. Wir kauen ja noch. Merkt ihr aber, wie dieses immer süßer wird? Wunderbar. Gott sehnt sich nach seinem Volk. Und die Arme Gottes sind ausgebreitet und offen. Und der Weg zurück, der ist ganz einfach. Der Weg zurück in die Arme des Vaters ist ganz einfach. Jesus hat es gesagt. Mit der Geschichte vom verlorenen Sohn. Buße. Buße. Vater, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Und der Vater hat ihn mit offenen Armen empfangen. Freunde, ihr seid heute Morgen mit offenen Armen empfangen hier. Ist das nicht gut, wunderbar, das zu wissen? Buße. Ein großes Thema. Aber Martin Luther hat es wieder in das Zentrum des Glaubens gestellt. Die Kirche hat ein Geschäft draus gemacht. Schaut euch nur diesen Luther-Film an. Der ist so wunderbar, dieser große Luther-Film, dieser letzte. Da wird das so dargestellt und dann kam er. Und die 95 Thesen sind nichts anderes als ein Aufruf zur Buße. Und Martin Luther hat gesagt, Buße ist ein fröhliches Geschäft. Und Buße, und das ist das Entscheidende, ist Herzensangelegenheit. Buße heißt Sinnesänderung. Aber die Juden hatten kein Problem damit. Die haben nicht unterschieden zwischen Denken und zwischen Herzen. Das war für sie alles eins. Buße. Das Herz Gott neu weihen. Und deshalb werden wir nachher auch dieses Segnungsgebiet anbieten. Weil wir einladen wollen, dass ihr kommt, dass ihr sagt, Herr, hier ist mein Herz. Ich will es dir zur Verfügung stellen. Und Joel sagt weiter, und ihr Söhne Zions, jubelt und freut euch in dem Herrn, eurem Gott, denn er gibt euch den Frühregen nach dem Maß der Gerechtigkeit und er lässt euch Regen herabkommen, Frühregen und Spätregen wie früher. Und ich werde euch die Jahre erstatten, die Heuschrecken der Abfresser und die Heuschreckenlarve und der Nager gefressen haben, ein großes Heer, das ich gegen euch gesandt habe. Und ihr werdet genug zu essen und satt werden und werdet den Namen des Herrn eures Gottes loben, der Wunderbares an euch getan hat. Und mein Volk soll nie mehr zuschanden werden. Und ihr werdet erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr, euer Gott bin und sonst keiner. Und mein Volk soll nie mehr zuschanden werden. Geschwister, und genau danach kommen dann die Verse, die Joel sagt, und ich will ausgießen von meinem Geist. So, und jetzt habe ich euch also mit hineingenommen in diese geschichtliche Entwicklung, in die Hintergründe. Und als Petrus aufstand, vor der Masse stand, diese Predigt hielt, da wussten sie das alles. Sie kannten den Propheten Joel. Sie kannten die Kapitel, die da vorher waren. Ich will ausgießen meinen Geist auf alles Fleisch. Da wussten sie, dass jetzt diese Zeitenwende in Israel angebrochen ist. Keine Zeitenwende zum Negativen, zum Schlechten, zur Zerstörung, sondern die Zeitenwende zur Fülle. Dass Gott jetzt sein Volk heimsucht. Um ein neues Werk, ein messianisches Werk in Israel zu schaffen. Die ganze Predigt, die jetzt kommt, dreht sich nur um Jesus, um die Auferstehung. Um den Tod und die Auferstehung, das schildert er ihnen also. Und zum Schluss sagen die Juden ja, was sollen wir tun? Und Petrus sagt, tut Buße und lasst euch taufen, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ja, aber ich möchte jetzt noch einmal ganz kurz darauf zurückkommen, um mit euch nämlich dieses wunderbare Paket auszupacken, dass der Heilige Geist bereit ist und dass er auch heute Morgen für uns bereitet hat. Ich habe schon erwähnt, dass in dieser Liste die Privilegierten, man würde sagen heute so auf Neuhochdeutsch, die geistliche High Society fehlt. Priester, Könige und Propheten. Gott schlägt ein neues Kapitel auf. Es kann heute für dich zur Zeitenwende kommen, indem du es nicht nur erkennst, sondern auch begreifst, dass du gemeint bist und angesprochen bist. Wenn Gott Veränderung schaffen will, im Volke Gottes, wenn Gott Veränderung schaffen will im Leben jedes Einzelnen, dann gebraucht er immer zwei Dinge dazu. Das erste ist das Wort Gottes und das zweite ist der Heilige Geist. Wort Gottes und Heiliger Geist. Es muss beides da sein. Habt ihr euch nicht schon mal gewundert in eurem Leben? So viele Predigten gehört. Es gibt ja dieses wunderbare Lied, tausendmal. Gut, dass wir jemanden haben, der uns nicht in der Musikkultur, ne? Und dann geht es weiter, tausend und eine Nacht. Bravo. Ach, danke, Katrin, du holst einen immer raus. Und es hat Wumm gemacht. Geht es uns nicht manchmal auch so, wir hören die Predigt, ja, es ist alles richtig. Und was ich heute Morgen sage, ich denke mal, ist auch nicht verkehrt, ne? Danke. Aber macht es wirklich Wumm bei uns. Schwester, das Wort und der Heilige Geist muss zusammenkommen, damit etwas Neues geschieht. Das hat, damit etwas völlig Neues entstehen kann, was es vorher noch nicht gab. Es gibt da einen Vergleich in der Physik. Es gibt einen Vergleich in der Physik, wenn nämlich zwei Gase aufeinandertreffen, nämlich Sauerstoff, das ist Gas, und das Gas Wasserstoff, dann entsteht kein neues Element, aber ein neuer Stoff, nämlich was? Amen. Ruhig lauter, Sven. Ja, Wasser. Wasser. Zwei Gase treffen aufeinander und Wasser ist da. Es ist grandios, wie der Schöpfer das eingerichtet hat. Es musste beides da sein. Es ist ein wunderbares Bild für das Wirken. Das Wort und der Heilige Geist müssen zusammenkommen. Und dann kommt die Reaktion nämlich von dir, die ich dir auch nicht abnehmen kann. Und die heißt, Herr, was muss ich tun? Ich will es haben. Ich will es haben. Ich will mein Herz dir zur Verfügung stellen. Und dann kann dieses wunderbare Werk beginnen. Der Ausgießung der Fülle des Heiligen Geistes. Ich weiß, dass ihr alle den Heiligen Geist empfangen habt, sonst wärt ihr heute Morgen nicht hier. Ihr alle habt sein Wirken erlebt und erfahren in der Wiedergeburt. Das kann nur der Heilige Geist wirken. Nur der Heilige Geist kann diesen Schleier zerreißen. Damit wir erkennen, wir brauchen Christus und erkennen, wir sind neu wiedergeboren durch die Kraft des Geistes. Das, was ich euch heute Morgen so dringend wirklich präsentieren möchte, ist, und der Heilige Geist hat noch mehr, eure Söhne und Töchter werden weissagen. Prophetisch reden heißt das. Geschwister, wer sind Söhne? Wer sind diese Söhne und Töchter? Wir. Eure Ältesten werden Träume haben. Die Menschen, die Gott in seiner Gemeinde neu eingesetzt hat. Da steht also nichts von Pastoren, da steht nichts von Bischöfen, da steht nichts, sondern da steht nur von den Hirten. Die Ältesten, das sind Hirten. Sie werden Offenbarungen haben. Eure jungen Männer werden Visionen sehen. Mit den jungen Männern sind also quasi die Erwachsenen gemeint, die im Leben stehen. Und damit sind nicht nur die jungen Männer, sondern damit sind auch die Frauen gemeint. Knechte und Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Geschwister, in der Gemeinde ist niemand vergessen. Auch die Knechte und die Mägde. Auch die, die sonst im Judentum nichts zu sagen hatten, sind Träger des Geistes geworden. Ist das nicht ein wunderbares Wort? Es hat angebrochen. Und seit 2000 Jahren, ist diese Botschaft lebendig. Und das ist das Wunderbare. Sie ist lebendig. Und sie ereignet sich bei den Menschen, die zugreifen und die das in Anspruch nehmen. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, strebet nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders, dass ihr prophetisch redet. Eifert. Das legt der Heilige Geist in unsere Hände, dass wir sagen, ja, wir sind nicht mit dem zufrieden, was wir haben. Herr, du hast mehr für mich. Du hast mehr für mich. So, und im Kapitel 4 schließt der Joel wunderbar ab. Wunderbar. Es ist also quasi so, als wenn der heute Morgen hier in unserer Mitte ist, als wenn er euch jetzt alle so sieht, eure Herzen, eure Gedanken kennt, steht Joel Kapitel 4, Vers 10. Wer schwach ist, der sage, ich bin ein armer Tropf. Keiner kümmert sich um mich in der Gemeinde. Ich bin hier so verlassen, so einsam. Das habe ich in den anderen Gemeinden auch schon erlebt. Und diese Gemeinde ist nicht besser. Das steht da nicht. Soll ich euch sagen, was dort steht? Wer schwach ist, der sage, ich bin ein Held. Das war doch ein bisschen zaghaft. Wer schwach ist, der sage, ich bin ein Held. Amen, ja. Also als ich mir diese Botschaft so durchgelesen habe, liebe Freunde, ich bin selbst ins Staunen gekommen. Vielleicht merkt ihr das so ein bisschen aus meiner Begeisterung heraus. Und dann sagt er weiter, und eine Quelle wird aus dem Hause des Herrn hervorbrechen und das Tal Schittim bewässern. Das ist nämlich das am Toten Meer. Also erstmal, herzlichen Glückwunsch, hier sitzen heute Morgen alles nur Helden. Ja, ihr könnt eure Nachbarn beglückwünschen. Du bist ein Held. Amen. Ja, ich habe noch nie so viele Helden auf einen Haufen gesehen. Und jetzt sind wir in der Gemeinde und sagen, Mann, der Boden ist aber hier ganz schön trocken. Ne? Das ist ja Betonboden. Geschwister, wer kann Betonböden aufbrechen? Wer kann Betonböden aufbrechen? Ich sage euch, das ist das Schwert des Herrn. Das durchdringt Beton. Und dann entspringt eine Quelle. So, und es ist noch nicht alles. Der letzte Vers im Joel Kapitel 4, ach, das ist so schön. Der Herr wohnt in Zion. Der Herr wohnt in seiner Gemeinde. Der Herr ist mitten unter uns. Und deshalb können wir jetzt in den Lobpreis gehen. Ich freue mich schon drauf. Freunde, wenn ihr Boden nachher wackelt, denkt dran. Das schafft der Heilige Geist. Ich möchte jetzt noch mit uns beten. Vater, ich danke dir und ich preise dich dafür, dass du schon vor tausenden von Jahren diese wunderbare Botschaft durch den Heiligen Geist vorbereitet hast. Weil du unsere Herzen kennst, weil du weißt, was wir brauchen. Wir sind verloren, wir sind wie ein Petrus. Aber Herr, du gehst uns nach. Jedem Einzelnen heute Morgen gehst du nach und sagst, hast du mich lieb? Herr, und hier sind wir, in unserer Schwachheit, in unserem Elend. Aber du willst diese große und wunderbare Gabe des Geistes schenken und geben. Herr, und ich will sie haben, wir wollen sie haben. Heute Morgen, und wir wollen sie hinaustragen. Amen. Amen.